Wir sind in 1. Samuel, Kapitel 8 heute. Wir haben ja eine Pause dazwischen gehabt. Bill war ja hier und da waren wir woanders im Text. Bill lässt grüßen, er ist sicher zu Hause angekommen und freut sich, dass er nicht nur mit seiner Frau essen gehen kann, sondern mit seinen beiden Jungs, deren Kinder. Und wir haben so viel gegeben, dass ich denke, die ganze Gemeinde kann essen gehen mit Bill. Danke, ihr wart sehr großzügig. Gruß steht auch im Blatt drin. Wir hatten gesehen, dass Israel einmal wieder durch eine schwere Zeit geht. Und dass aber Samuel, der als Diener Gottes dargestellt wird, ein junger Mann, der vom ganzen Herzen Gott dient, dass das Volk dann gesegnet wird durch diesen einen jungen Mann. Ein jungen Mann, der sein Leben Gott ganz geweiht hat. Als kleiner Junge Gott geweiht von seiner Mutter. Später dann, als er gerufen wird, sagt der Samuel zum Herrn: Rede, denn dein Knecht hört. Bei vielen Menschen bedeuten solche kurze Sätze nicht sehr viel, aber dieser Satz machte Samuels Leben aus. Stellte sein Leben dar. Als kleiner Junge Gott geweiht und dann freiwillig hat er sein Leben Gott nochmal geweiht. Ein Knecht, dessen Sehnsucht war, seinen Herrn zu dienen. Und durch Samuel wird die Bundeslade zurückgeführt aus dem Philisterland nach Israel. Und Gott segnet sein Volk so sehr durch Samuel, dass sie die Philistern schlagen. Und wir haben gelesen, oder wir wollen lesen, in Vers 13 von Kapitel 7, so wurden die Philister gedemütigt und kamen nicht mehr in das Gebiet Israels. Und die Hand des Herrn lag schwer auf den Philistern, solange Samuel lebte. Gott braucht Gefäße, und wenn Gefäße Gott geweiht werden, so kann Gott segnen, auch solange sie leben. Auch eroberte Israel die Städte zurück, die die Philister ihnen genommen hatten, von Ekron bis Gad, samt ihrem Gebiet. Die errettete Israel aus der Hand der Philister, und Israel hatte Frieden mit den Amoritern. Samuel aber richtete Israel sein Leben lang. Also sie hatten nicht nur die Philister in die Flucht geschlagen, sondern die Völker drumherum hatten einen hohen Respekt für Israel und es herrschte aus diesem Grund Frieden zwischen Israel und die Völker drumherum. Das geschieht auch zu Davids Zeit, das sehen wir später in den Königen. Samuel aber richtete Israel sein Leben lang und zog Jahr für Jahr umher und kam nach Bethel und Gilgal und Mizpah. Er war ständig unterwegs. Es ist wichtig, dass wir diese Dinge sehen, denn wir werden einen Schritt machen aus den Propheten und Richtern heraus zu den Königen hier und werden den ersten König sehen in den kommenden Wochen, der König Saul. Es ist ein Schritt, dass das Volk Israel für sich macht. Gott will es nicht, aber das Volk will es und zieht es durch, ohne Rücksicht auf Verluste. Hier sehen wir also einen Richter, einen Prophet, einen Diener Gottes, der ständig unterwegs ist, um für Recht zu sorgen. Überall, wo sein Volk lebte. Ihm hungerte und durstete nach Gerechtigkeit. Uns wird verheißen im Neuen Testament, dass, wenn es so ist, dass wir satt werden. Ein Christ hungert nach Durst und Gerechtigkeit. Und so war Samuel und kam wieder nach Rama, denn das war sein Haus. Da hat er sein Zuhause, wahrscheinlich auch seine Prophetenschule. Und dort richtete er Israel, auch baute er dort dem Herrn ein Altar. Kapitel 8. Als aber Samuel alt geworden war, setzte er seine Söhne als Richter über Israel. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel, das heißt, Jahwe ist Gott. Und der andere Abija, und das heißt, Jahwe ist Vater. Und sie waren Richter zu Beersheba. Beersheba ist ein langer Weg. Ich habe nur mal mit meinem Daumen gemessen in der Landkarte. Die meisten von uns haben da am Ende der Bibel nach Offenbarung. Es muss so 140 bis 160 Kilometer entfernt gewesen sein. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern suchten ihren Vorteil und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Eli hatte ein ähnliches Zeugnis, nur noch viel, viel schlimmer, oder? Wir gehen davon aus, dass Eli ein Mann Gottes war, und wir sind uns sicher, dass Samuel ein Mann Gottes war. Das Volk Israel respektierte ihn. Er war ein Mann des Glaubens. Er wird in Hebräer zitiert, in Hebräer 11. Ein Mann des Glaubens. In dem Psalm spricht David über ihn und sagt, er sei ein Mann des Gebets. Und hier lesen wir auch in diesem Kapitel, dass er mit Gott gesprochen hat, Gott gefragt hat bei Entscheidungen. Samuel betete. Er war ein Mann des Glaubens, ein Mann, der Gerechtigkeit liebte, der Autorität hatte, ein außergewöhnlicher Mann. Dennoch hat er Schwächen gehabt. Mit der Erziehung war es nicht so. Ich gehe davon aus, dass seine Söhne auch Joel und Abija mit in der Prophetenschule waren. Aber es scheint so zu sein, dass Samuel ja eine Schwachstelle hatte. Ob weil die beide Materialisten waren und noch mehr als Materialisten, das waren Ganoven. Sie haben Geld genommen, Geschenke genommen. Und haben das Recht verdreht und es zugunsten von reichen Menschen, wohlhabenden Menschen ausgelegt, wie viele Anwälte es heute tun. Warum hat Samuel seine Söhne eingesetzt? Warum hat er sie so weit weg eingesetzt? Beersheba liegt ganz im Süden, am Ende des Toten Meeres, weit weg von Rama. Rama liegt im Norden, fast am See Genezareth. Ich weiß es nicht, ob er gemeint hat, dass der Abstand ihn gut tun würde oder ob er sich nicht identifizieren konnte mit der Gesinnung seiner Söhne. Ich war ein Rebell zu Hause und mein Papa hat mich von Südamerika aus nach Schottland geschickt zur Armee, weil er meinte, es würde mir gut tun. Es kann sein, dass Samuel seine Jungs auch aus diesem Grund weggeschickt hat. Auf jeden Fall, egal wie, ist es Samuel anscheinend nicht gelungen, aus seinen Jungs etwas Positives zu machen. Samuel liebte das Recht über alles. Er war ein gerechter Richter. Und Richter waren da, die Ordnung Gottes auszulegen, anzuwenden im Volk. Eine hohe Verantwortung. Sie taten es aber nicht. Darüber hinaus lesen wir oder haben wir gelesen in Vers 1, dass Samuel alt war. Es sagt hier nicht am Krepieren, es steht hier nicht am Krepieren, es sagt auch nicht, dass er krank war. Es steht nur, dass er alt geworden ist. Meiste Ausleger gehen davon aus, dass er etwa 60 Jahre alt war. Er war auf keinen Fall zu alt, um seine Aufgabe zu erfüllen. Er war auf natürliche Weise ein Stück geschwächt. Wir wissen ja, dass er noch fit genug war, körperlich wie auch geistlich, um Saul einzusetzen als König, um Saul abzusetzen als König. Und Saul war ein Kerl. Er war so groß wie ein Basketballer. Wie heißt euer? Nowitzki. Hatte noch längere Haare. Ein Schönling. Viele hatten sicherlich vor ihm Angst, aber Samuel, obwohl er alt war, hat er keine Angst vor Menschen gehabt und hat Saul abgesetzt. Hat ihn die Leviten gelesen und abgesetzt. Dann hat er David eingesegnet, also alt kann er ja nicht gewesen sein. Aber sicherlich, wie gesagt, mit 60 oder über 60, körperlich etwas schwächer. Er war ja viel unterwegs, hat alles investiert im Reich Gottes. Da gibt es eine natürliche Schwächung, wollen wir das so nennen? Man wird alt, wir werden alle älter und schwächer ab 21 oder vielleicht vorher, sagt man, oder? Dass die Spitze so war, haben wir hier einen Sportarzt oder sowas ähnliches, schon bei 19 oder 20 liegt und dann geht's bergab. Also nicht nur Sigi und ich werden älter, sondern ihr auch. Aber es war auch eine unnatürliche, wenn wir es so nehmen dürfen, Schwächung vorhanden. Und das ist die Schwächung durch seine Schwäche, seine Kinder. Der hat sie bevorzugt. Er ist nicht sachlich mit ihnen umgegangen. Und obwohl er selber Eli ermahnt hatte, von Gott ein Wort Gottes für Eli gehabt hat und ihm harrte, man hat gesehen, was mit Eli und seinen beiden Söhnen passiert ist, ist Samuel an dieselbe Stelle schwach geworden. Und ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, Vers 3, aber seine Söhne wandelten nicht in den Wegen, sondern suchten ihren Vorteil und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Ich denke, man, du wiederholst dich hier, Gott. Wir haben das ja schon 4-mal gelesen und wir wissen, dass es so war bei Eli und Samuel. Samuel wusste das. Dennoch hat er nicht gehandelt. Er hat jemand anders zurechtgewiesen. Er hatte jemand, der für ihn ein schlechtes Beispiel war. Oder? Gutes Beispiel. Oder schlechtes Beispiel. Ein gutes Beispiel für ein schlechtes Beispiel. Das Volk ist geschwächt. Samuel ist geschwächt. Menschen sind unsicher im Land. Es hat sich herumgesprochen. Wir kennen das, oder? Ja, hast du nicht gehört? Der Pastor und seine Frau und da irgendwo läuft was mit der Sekretärin? Oder hast du den Pastor, seine Kinder gesehen? Spricht sich schnell herum. Was macht man denn in so einer Situation? Ja, was man machen sollte, das gucken wir uns gleich an, aber wir sehen erst einmal, was die Israeliten taten, die Ältesten. Okay? Vers 4, da versammelten sich alle Ältesten Israels und kamen nach Rama zu Samuel und sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden. Ist ja nett, ne? 12 Ältesten. Sehr ermutigend. Die hatten die Gabe des Trostes. Und du bist schwach und darüber hinaus bist du geschwächt durch deine Söhne und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richte, wie ihn alle Heiden haben. Hier sind alle Ältesten in Israel sich eine Meinung, was sie tun sollen in dieser Situation. Nicht Samuel ermutigen. Wie hieß der? Hur und wie hieß der andere? Der Mose die Hände erhoben hat. Josua und Hur waren das. Also das mit dem Film Ben Hur stimmt. Ne? Es gibt ein Haus Hur und er wird auch erwähnt in der Bibel. Ist ein gutes Film, guter Film. Auf jeden Fall, sie kommen und stützen Mose Hände. Und solange die Ältesten, seine Männer, Mose die Hände stützen, ermutigen. Gewinnen die Israeliten und vertreiben die Ammoniter, waren das, glaube ich, oder Amalekiter, glaube ich, eher. Entweder einer oder andere, die Feinde. Solange die Ältesten sich hinter Samuel gestellt haben und die rechte Gesinnung hatten, das ist auch wahre Eintracht und Einheit, haben sie gesiegt. In dem Moment, wo sie seine Arme fallen lassen haben, hat der Feind sie geschlagen oder bedrängt. Die Ältesten sehen, dass Samuel geschwächt ist, und was tun sie? Sie nutzen, heißt das richtig auf Deutsch, der Gunst? Die Gunst der Stunde. Und bringen ihre Philosophie hier hinein. Ihre Weltanschauen, ihre persönlichen Überzeugungen, ihre Gedanken, ihre Meinungen hinein. Wir wollen ein anderes System haben. Samuel, es liegt am System. Dieses schlichte, einfache Leben, das du führst, immer einfach als Diener unterwegs und am Volk, das ist nichts. Guck mal, bei den Heiden, da funktioniert das. Sie haben einen König. Das interpretiere ich nicht hinein, sondern das ist alles hier im Text drin. So setze nun einen König über uns, der uns richte, wie in alle Heiden haben. Lass uns einfach einen Sprung machen zu Vers 19. Da gibt es eine Auseinandersetzung dazwischen. Aber einfach, damit ihr seht, wie halsstarrig und dickköpfig das Volk bzw. die Ältesten waren. Sie haben ja das Volk, es gibt einen starken Schall hier, ne, oder? Liegt es an mir oder an den Heiligen Geist? Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören, und sie sprachen: Nein, sondern ein König soll über uns sein, dass wir auch sein wie alle Heiden. 19 und 20. Denn mit welcher Überzeugung Gott ringt, Samuel ringt mit dem Volk. Samuel ist betrübt und hört von Gott, dass er auch betrübt ist darüber, dass die Israeliten so sein wollen wie die Heiden. Das spricht Bender zu mir. Das ist eine der größten Schwächen innerhalb des Christentums heute. Auch unter evangelikalen Christen. Wir wollen sein wie die Welt. Wir wollen mit aller Macht, dass die Welt uns ernst nimmt und uns annimmt und versteht. Dabei hat Jesus gesagt, sie werden euch nicht annehmen, sie werden euch nicht verstehen und sie werden euch verwerfen und hassen, wie sie mich gehasst und verworfen haben. Und das ist ein prophetisches Wort. Ich sehe meine Kinder immer wieder. Das ist immer wieder Thema. Ob es nun die Schule war, jahrelang, aber jetzt, wo sie studieren, Beruf lernen und sitzen mit anderen Schülern, unterrichtet werden von Professoren, die ihre persönliche Meinung haben über das Christentum und wie primitiv das ist. Lehrer, die gläubige Jungs und Mädchen zu Lachnummer machen in der Klasse, ganz bewusst zu Lachnummer in der Klasse. Und es tut weh. Und ich sage meinen Kindern, genau das hat Jesus gesagt. Da kommen wir nicht raus. Wir können und dürfen nicht die Erwartung haben, dass die Welt uns annimmt und das toll findet. Nur diejenigen, die Gott suchen. Die Welt wird immer denken und meinen, wir sind mit unseren Maßstäben und mit unserer göttlichen Ordnung, mit unserer Haltung, mit unserer Lebensweise total daneben, primitiv. Die fassen sich am Kopf. Und das ist normal und es ist gut. Wir wollen aber uns der Welt anpassen. In allen Dingen, oder? Was Scheidung betrifft, was Moral betrifft, Ziele, Ordnung im Alltag. Wir möchten gern es so haben wie Menschen in der Welt. Das ist im Unterbewusstsein da. Hier wollen die Israeliten so sein wie die Heiden. Sie wollen einen König haben, wie die Heiden es haben, und sie möchten so regiert werden. Selbe Politik in der Kirche wie in der Welt. Wo es um Macht, um Position, um Geld geht. Hier ist ein Scheideweg. Gott hat über hunderte von Jahren das Volk Israel erreicht durch Diener. Schlichte, einfache Männer und Frauen haben wir gesehen. Es ist nicht immer gut gegangen. Nicht, weil Gott Schuld gehabt hätte, sondern das Volk hat sich dagegen gewehrt und hat nicht gehört. Sie meinen aber, nun liegt das an System. Die stellen sich diese Ältesten, alle Ältesten, nicht einer stellt sich selber in Frage. Die meinen alle, ja, Samuel, was wir brauchen, ist ein neues System. Und in Vers 6 merken wir, das missfiel Samuel, dass sie sagten, gib uns einen König, der uns richte. Hier unterscheidet Samuel richtig. Er spürt es und Gott bestätigt das, dass es nicht sein Wille ist, dass das Volk einen König hat. Er hat das im Gefühl und er kehrt zu Gott und Gott bestätigt das. Er denkt geistlich und weiß, hier stimmt das nicht, was das Volk von mir verlangt. Bei seinen Söhnen hat er das nicht geblickt. Er hat die Gefahren gar nicht sehen und er hat nicht drauf gehandelt, hat dann auch nicht den Mut, seine Jungs zurechtzuweisen. Samuel hat seine Schwächen gehabt, war dennoch aber ein Mann Gottes, ein außergewöhnlicher Mann Gottes. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber wenn ich mit großen Männern Gottes zu tun habe, dann habe ich die Erwartung, sie sind hundertprozentig. Meine Sekretärin nickt schon, weil sie meine Fehler alle kennt. Ich habe das Vorrecht schon gehabt, mit großen Männern Zeit zu verbringen. Ich bin ohne Ausnahme jedes Mal enttäuscht gewesen, weil ich etwas gesucht habe, was ich nicht gefunden habe. Hier sucht Israel einen König. Dabei haben sie doch schon einen König, oder? Gott ist ihr König. Gott möchte keinen König.
dazwischen.
Gott sorgt für die Ordnung. Denn ein König hat das Gesetz in der Hand, oder? Er steht drüber, oder nicht? Da sehen wir gleich bei Saul. Wo versagt Saul? Er nimmt sich das Recht, sich ein eigenes Gesetz zu machen und die Gesetze, die Ordnung Gottes zu durchbrechen, weil er meint, ich bin König, ich mache mir mein eigenes Gesetz. Die Richter wussten aber, alle miteinander, dass sie die Ordnung Gottes unterworfen sind, selber. Und dass sie nicht das Gesetz waren, sondern lediglich das Gesetz repräsentierten. Ausgelegt haben, dem Gesetz gedient haben, wie ein Polizist es tun sollte. Und ich habe es schon öfters erlebt, dass Polizisten sich so verhalten, als ob sie das Gesetz wären. Ich habe ganz andere Polizisten kennengelernt. Feine Polizisten, demütige, echte Diener, Beamten. Da und das Volk zu dienen, gibt es. Aber viele bilden sich ein, sie hätten das Recht, andere Leute zu richten. Ich habe das gerade in Österreich erlebt. Und zwar heftig. Es war eine Unverschämtheit, was der Polizist da abgezogen hat. Ich bin aber ganz ruhig geblieben. Ich war im Geist, der Herr bei mir. Und ein Pastor saß auch neben mir und das war meine Rettung. Ich dachte, wenn ich jetzt die Sau rauslasse, dann ist alles vorbei. Die setzen mich hier ab und gedacht habe ich, na, meine Gedanken waren nicht so in Ordnung. Aber gehandelt habe ich, okay, beherrscht und demütig, meine Worte gut durchdacht und ihm nur Komplimente gemacht, ist wirklich wahr. Und war so freundlich, dass ich ihn provoziert habe. Ich habe es gar nicht gewollt. Und beim Wegfahren hat er mir noch eins drauf gemacht. Er hat mich beleidigt. Wir müssen aufpassen als Menschen. Gerade wenn wir Ämter haben. Und das werden wir sehen bei Saul. Diese Anmaßung. Und deswegen wollte Gott den Menschen gar nichts verführen. Er wollte keine Königin. Er wollte doch Gott und Vater sein, wie Samuels Söhne hießen. König über Israel. Er wollte der Herr sein. Samuel ist also betrübt und wir sehen hier, was tut er? Er betet. Vielleicht hätte er mir beten sollen, als er seine Söhne ausgesucht hat, oder? Als Priester da für die Gemeinde in Beersheba. Es ist interessant, also jahrelang in Gemeindearbeit, jahrelang in der Mission, einer der größten Probleme, wenn ich das sagen darf, die auch wir, weil ich ein Freund der Intermission bin, ist Männer Gottes, die ihre Söhne einsetzen wollen. Und oft Söhne, die nichts taugen. Sie sind da nicht objektiv. Sie sind, ja, die Liebe macht wahrscheinlich blind. Und sie kommen hinein, weil es die Söhne sind. Wie bei Samuel hier. Aber in anderen Dingen, wie gesagt, konnte er unterscheiden. Er hat einen Geist der Unterscheidung hier und weiß ganz genau, was er tun muss. Ich habe kein gutes Gefühl hier bei dieser Aktion. Alle Ältesten, alle elf sind da und die sind alle eins. Wir haben die Regel bei uns. Meine Brüder können das bestätigen. Wenn wir wichtige Entscheidungen treffen, überhaupt Entscheidungen, aber ganz besonders bei wichtigen Entscheidungen, und je wichtiger sie sind, je mehr Eintracht erwarten wir. Wir entscheiden hier nichts, ohne dass Eintracht da ist. Dass alle sagen, ja, das will Gott, das machen wir, das wollen wir unterstützen, da wollen wir uns investieren. Wir sehen das auch theologisch so. Wir erwarten da totale Harmonie. Jetzt ist totale Harmonie da. Und wer sitzt alleine? Samuel. Und muss den Mut haben zu sagen, Jungs, hier stimmt irgendwas nicht. Ich will mit Gott darüber reden. Der Herr aber sprach zu Samuel, gehorche der Stimme des Volkes in allem. Naja, er hatte das Gefühl, dass es nicht richtig war. Dennoch sagt Gott, mach mal. Wir werden gleich lesen, warum. Gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben. Denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen. Seht ihr, wie gravierend diese Veränderung ist in der Geschichte Israels? Es war eine Beleidigung für Gott. Es war ein Misstrauen Gott gegenüber. In der Welt hineinzuschauen und etwas zu übernehmen, was weltlich ist, und das in der Gemeinde hineinzubringen. Und davon, ich habe keine Zeit dazu, vielleicht ist es auch gut so, sonst werde ich zu negativ. Da gibt es so viel, was übernommen wird aus der Welt. Menschlichen Gedanken, menschlichen Philosophien, und sie werden biblisch dann untermauert. Sie sind nicht göttliche Prinzipien oder Maßstaben. Nein, man sucht hier dein Bibelstil, deine Bibelstil, deine Bibelstil. Sag mal, ja, dann wenden wir dieses System an. Das verheißt ein effektiver Dienst. Wir werden Erfolg haben. Wir müssen hier die Methoden der Welt anwenden. Gott vertrauen. Der schnallt das sowieso nicht, der ist altmodisch. Er lebt ja, Jesus ist ja schon 2000 Jahre weg hier und er hat wahrscheinlich uns vergessen. Er hat einen Draht hier zu uns Menschen, uns Christen hier, und er weiß gar nicht, wie schwer das ist. Wir müssen selber hier was unternehmen. Gott nimmt das persönlich und es ist für ihn eine Beleidigung, es ist Misstrauen, es verletzt Gott, weil Israel Gott nicht mehr vertrauen will. Sie kann ihn wohl. Das ist hier eine klare Entscheidung. Haben wir bereits schon gelesen in 19 und 20, oder? Wir wollen es nicht. Sie tun dir, wie sie immer getan haben. Samuel, du bist 60 Jahre alt. Ich ringe schon 6000 Jahre mit diesem Volk. Also ich interpretiere das jetzt in heute hinein, nicht damals. Ändert sich nichts. Und aus diesem Grund sollen sie das haben, was sie haben wollen. Dann lernen sie auf diese Weise. Ich werde sie nicht im Stich lassen, aber es wird ihnen viel kosten, unheimlich viel kosten. Und was es kostet, können wir gleich lesen. Sie tun dir, wie sie immer getan haben, von dem Tage an, da ich sie aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag. Es ist immer dasselbe. Wir wollen. Wir haben unsere Erkenntnisse, wir haben unsere Vorstellung, wir haben unsere Meinung und wir möchten gern, Gott, dass du das hörst und danach handelst. Dass sie mich verlassen und anderen Göttern dienen. Lasst uns mal kurz Nehemia aufschlagen hier. In Nehemia kommt das sehr schön zur Geltung. Nehemia Kapitel 9, Vers 16 lesen wir nur. von Nehemia. Aber unsere Väter wurden stolz und halsstarrig, sodass sie deinen Geboten nicht gehorchen. Wie oft Gott das sagt, weiß ich nicht. Guck doch mal in so eine Konkordanz unter Nichtgehorchen oder Ungehorsam oder Rebellion oder Halsstarrigkeit. Da reichen 5, 6 Seiten nicht aus. Und weigerten sich. Hier wird eine Willensentscheidung. Es ist nicht Naivität, es ist nicht Unwissenheit. Es ist hier das Nicht-Wollen. Und weigerten sich zu hören und gedachten auch nicht an deine Wunder, die du an ihnen tatest, sondern sie wurden halsstarrig und nahmen sich fest vor, zu ihrer Knechtschaft in Ägypten zurückzukehren. Sie wollten zurück nach Hause aus der Wüste. Aber du, mein Gott, vergabst und warst gnädig, und das wird Gott sein durch die ganzen Hunderten von Jahren, die die Könige in Israel regieren. Sie kriegen das, was sie wollen, und Gott ist in dem Ganzen dann noch gnädig und barmherzig. Habt ihr die Zeitung gelesen da? Letzte Seite am Freitag? War das? Von diesen Christen, die die Bibel zitiert hat und dabei noch seinen 22-jährigen Sohn ein Messer im Rücken reingejagt hat, als er sich beugte und die Schuhe zugebunden hat. Von sich sagt, er sei ein gläubiger Mann, und das ist, weil der Sohn rebelliert hat, hätte er ihn umgebracht und hat das Wort Gottes dabei zitiert. Dieser Mann ist besessen. Aber als frommer, religiöser Fundamentalist dargestellt. Die schweren Zeiten kommen auf uns zu, Geschwister. Wort Gottes zitiert, die Ordnung Gottes zitiert. Wahnsinn. Da kriegt man einen Schreck. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wie begleitet und wie lehrt Gott sein Volk und wie lehrt diesen Mann seinen Sohn? Es ist wie Norden vom Süden, wie Osten vom Westen, wie schwarz und weiß. Es ist entgegengesetzt. Er lässt ihn seinen eigenen Weg gehen und begleitet ihn. Das ist das, was Gott hier tut mit seinem Volk. Aber du, mein Gott, vergabst und warst gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und verlässest sie nicht. Hier haben wir Abija, Gott, Vater. Er kann gar nicht anders sein, obwohl das Volk, wie gesagt, halsstarrig ist. Uneinsichtig bis zum geht nicht mehr. Gott kann nicht anders sagen als, mach mal. Habt ihr das mit euren Kindern schon mal gemacht? Vielleicht bei der Arbeit, es gibt Leute, die so sind. Was versuchst als Arbeitgeber da irgendjemand zu führen? Und nee, die sind angestellt, aber wissen besser als Chef. Und da sagt der Chef, dann mach mal. Mach mal. Halsstarrigkeit ist wovon Frucht? Was steht hier? Denn Stolz und Halsstarrigkeit. Habt ihr schon mal einen stolzen Mensch gesehen, wie der geht? Oder? Steifen Hals und die Nase nach oben. So einen langen Hals hat er. Der stolze Mensch lässt sich nichts sagen. Der geht mit geschlossenen Augen auf den Abgrund zu. Er wehrt sich, er will nicht sehen. Alles Besserwisser, die fallen doch immer wieder auf die Nase, oder? Und dann, wenn das Elend da ist, hoffen sie, dass keiner es sieht, oder die kratzen die Kurve und versuchen, alles zuzudecken. Oder? Aber umkehren tun sie nicht. Warum? Obwohl nur Mist dabei herausgekommen ist. Warum? Weil sie stolz sind. Sie kehren nicht um. Der Stolze ist uneinsichtig. Nur wer ein zerbrochenes Herz, jetzt wissen wir, warum Gott ein zerbrochenes Herz liebt, mehr als alles andere. Weil der Mensch mit ein zerbrochenes Herz Gottes Stimme hineinlässt, Gottes Wort hineinlässt. Ein einsichtiger Mensch lässt das Wort Gottes hinein, ohne irgendein Vorbehalt, in vollem Vertrauen. Du sagst es in dein Wort und ich will von dir lernen. Denn du bist geduldig und barmherzig und von großer Güte. Du bist demütig. David schreibt, beziehungsweise singt, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber, ich füge hinzu, wo ich zerbrochen bin, halte ich dein Wort. Es ist gut, dass du mich zerbrochen hast, damit ich deine Gebote halte. Deine Mahnungen sind Wunderwerke, darum hält sie meine Seele. Der Eingang deines Wortes, das ist Psalm 119, das ist ein Wahnsinnsvers hier. Der Eingang deines Wortes erfreut mich und macht den Unverständigen klug. Zurück zum Text. Das Volk aber ist halsstarrig und uneinsichtig. Also muss Gott das zulassen, dass Könige das Volk melken über hunderte von Jahren, in Stich lassen, missbrauchen. Es kommt die größte Spaltung in der Geschichte Israels. Alles, weil sie ein König wollen. Es ist komisch, das Volk Israel auch gegenüber Jesus, was sagen die? Wir wollen, kreuzigt ihn, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Ist etwas in mir und in dir, spürst du das? Es ist in mir da. Es fällt mir so schwer, die einfachsten Dinge Gott zu sagen. Das, was er mir gelehrt hat, zu beten. Dein Wille geschehen. Das kann nur jemand sprechen und tun, der wirklich gebrochen ist. Nicht mehr dein Wille, sondern mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Dein Name werde verherrlicht. Das ist Selbstlosigkeit. So gehorche nun ihre Stimme doch, warne sie und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Und Samuel sagte alle Worte des Herrn dem Volk, das von ihm ein König forderte, und sprach: Das wird des Königs Recht sein, der über euch herrschen. Sagte ich vorhin, ein König herrscht, ein Richter hat gedient, ein Prophet ist ein Diener Gottes, ein König ist ein Herrscher, und sie kriegen gleich zuerst einen fetten Herrscher. Eure Söhne wird er nehmen für seinen Wagen und von sein Gespann, und dass sie vor seinen Wagen herlaufen, und zu Hauptleuten über 1000 und über 50, und dass sie ihm seine Acker bearbeiten und seine Ernte einsammeln, und dass sie Kriegswaffen machen, und was zu seinen Wagen gehört. Das sind Gegenstände. Eure Töchter aber wird er nehmen, dass sie Salben bereiten, kochen und backen. Eure besten Äcker, die besten Äcker und Weinberge und Ölgärten wird er nehmen und seinen Großen geben. Dazu von euren Kornfeldern und Weinbergen wird er den Zehnten nehmen und seinen Kämmern und Großen geben. Und eure Knechte und Mägde und eure besten Rinder und euer Esel wird er nehmen und in seinen Dienst stellen. Von euren Herden wird er den Zehnten nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Jesus sagt, der gute Hirte, der ja ein Richter ist und ein Prophet, sagt er uns, ich bin gekommen, um uns zu dienen und nicht über euch zu herrschen. Das ist nicht meine Ebene. Ich nenne euch nicht Knechte, sondern freiwillige Diener und Freunde. Wenn ihr dann schreien werdet zu der Zeit über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird er euch der Herr zu denselben Zeit nicht erhören. Er wird euch lange Zeit unter den Königen zappeln lassen, damit ihr lernen, dass Gott eure König sein will. Weil er der einzige gute König ist. Anderen sind alle selbstsüchtig. Saul macht sich, wie gesagt, seine eigenen Regeln, herrscht über den Volk und macht sich selber reich und das Leben bequem. Für Saul ist das Volk da. Das Volk ist Mittel zum Zweck für Saul. Jesus aber ist fürs Volk da. Ist ganz anders. Saul saugt das Volk aus und Jesus, ja, David sagt auf Englisch zumindest, he poured out his life. Er hat sein Leben hinaus gegossen für sein Volk. Vers 19, aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören, und sie sprachen nein, sondern ein König soll über uns sein, dass wir auch sein wie alle Heiden, wie bereits schon gesagt. Wir wollen uns der Welt anpassen. Wenn wir es nicht tun, dann wird es schwer mit dem Feind. Am besten so, ja, ein Alliance, eine EU, eine globale Sache. Alle aufeinander eingehen, Harmonie suchen. Dann dieses ständig abgelehnt werden, dieses ständig gesehen werden als ja, jemand, der irgendwie komisch ist in der Klasse. Denkt komisch, verhält sich komisch. Ja, wie jemand aus dem Weltall. Wie ein Alien. Aber Jesus hat es doch gesagt. Ihr seid doch nicht von dieser Welt. Kleine Aliens seid ihr. Nicht von dieser Welt. Mein Reich ist auch nicht als König. Ein Reich hat ja einen König, oder? Er ist der König und sein Reich ist nicht so wie der Reich dieser Welt. Es ist genau entgegengesetzt. Petrus muss erinnern, steck dein Schwert ein. Dieser Mann, der seinen Sohn umgebracht hat, hat nichts kapiert. Er kennt die Bibel wahrscheinlich auswendig, kommt aus einer christliche Gemeinde, diese Begriffe sind immer schwer, weil immer irgendjemand gemeint ist, also eine freie Gemeinde, irgendwo hier in Deutschland. Kennt das Wort Gottes wahrscheinlich auswendig und steckt seinen Sohn ein Messer im Rücken. Der hat nichts verstanden, gar nichts verstanden. So ist es in dieser Welt. Aber bei Jesus ist es niemals so. Das Volk Israel will aber sein wie die Welt, wie die Kirche es sein will. In allen moralischen Fragen will die Kirche oder nicht? Also kann jemand es hier widersprechen? Die Welt, die Kirche passt sich der Welt an. In allen moralischen Fragen. Sie wollen kein Anstoß sein. Sie sind müde geworden. Jesus sagt, und wenn ich nicht ganz schnell wiederkomme, dann kann es sein, dass ich überhaupt keine Gläubige hier auf Erden finde. Warum sind alle so müde geworden? Keine Überzeugung. Was nützt es, wenn das heißt, ihre Wurzel, seine Würze verliert. Das ist nur gut genug, um rausgeschmissen zu werden. Wir Christen verlieren unsere Würze. Unsere Würze ist in dem, dass wir ganz anders sind und darauf stolz sein. Paulus schreibt und sagt, ich schäme mich nicht. Er schreibt an den Korinthern und sagt, Jungs, Mädels, und die waren ja ganz in der Nähe, das war ein Katzensprung nach Athen. Und wer in Athen lebte, das wissen wir, oder? Das war Heidelberg. Das waren die Intellektuellen damals in Athen. Ein paar Kilometer von Korinth. Und Korinth war durchsiebt mit Intellektuellen, alles Besserwisser. Paulus sagt zu den Korinthern, das, was wir glauben, Geschwister, ist Torheit. Ist dummes Zeug. Und er spricht von der Schlichtheit und Einfachheit des Evangeliums. Und schreibt dann in den Römern und sagt, ich schäme mich nicht des Evangeliums. Denn es ist die Kraft Gottes. Schlicht und einfach, aber es ist Kraft. Kraft für dich, Kraft für mich, wenn wir uns darauf verlassen und uns nicht schämen. Es ist wichtig für uns auch im Alltag. Und ich staune über unsere Teenager, junge Leute in der Gemeinde. Wie mutig sie sind in der Schule. Erstmal wird das mit dem Christsein und das Wort Gottes durch den Kakao gezogen und dann fragt dann der Lehrer, haben wir junge Leute, die an dieses Buch glauben hier? Gibt es gläubige Christen? Und dann müssen unsere Töchter die Hand erheben. Wir müssen so für unsere Kinder beten. Wir müssen so sehr füreinander beten, dass wir uns nicht schämen. Wer glaubt und was bekennt? Wir müssen uns dazu bekennen. Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass es viele Menschen, die da draußen leben, denen dieses ganze Denken, dieses überhebliche, anmaßende, alles Besserwisserei so zum Kotzen ist, dass sie suchen nach neue Werte, nach Menschen, die anders sind, die Mut haben, die Charakter zeigen, dann der normal denkende Mensch sieht, dass die Welt sowieso zur Hölle fährt. Also um das nicht zu sehen, musst du die Augen zumachen. Das ist so offensichtlich. Es gibt viele aufrichtige, ehrliche Menschen, die uns suchen. Und was war Bills Botschaft letzten Sonntag? Wir sind Botschafter Jesu Christi. Und wir haben eine gute Botschaft. Und die Botschaft ist Wahrheit und Leben. Das ist eine Herausforderung für uns im Alltag, zu sagen, wir wollen nicht wie die Welt. Wir wollen Gott nicht enttäuschen. Wir wollen Gott nicht betrüben. Wir wollen Gott nicht ablehnen, wie die Israeliten es taten, sondern wir wollen Gott treu bleiben. Und wir haben den Israeliten etwas voraus heutzutage. Seit Jesus gekommen ist oder beziehungsweise gekommen und gegangen ist. Und das ist sein Heiliger Geist, der uns ausrüstet mit Kraft, mit Freude, mit Kraft zum, nicht nur zum Glauben, sondern zum Bekennen. Und handeln, anders leben, damit sein Wille geschieht, damit sein Name verherrlicht wird und damit sein Reich kommt. Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir uns nicht diesen ganzen Gedankengut der letzten Monate und Jahre anschließen, das sich hineingeschlichen hat in dein Leib. Abstriche, Ergänzungen, liberales Gedankengut, Einheit auf Kosten der Wahrheit. Wir bitten dich, dass wir in alle Liebe und Demut dir dienen, wie Samuel dich gedient hat, im Tempel und innerhalb seines Volkes. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, alle, die hier in Verantwortung stehen, in der Gemeinde, zu dienen wie ein Hirte, zu dienen wie Samuel es tat und nicht zu herrschen wie Saul. Nicht über ein Volk zu herrschen, sondern hin und her zu reisen und Menschen aufzusuchen, zu ermutigen, in deine Wahrheit zu bringen, sodass sie aufgerichtet und ermutigt werden. Wir bitten dich, Vater, in Jesus' Namen, um Gnade für uns als Gemeinde. Und wir danken dir vom Herzen für deinen Heiligen Geist, den du uns gegeben hast. Du hast deinen Geist ausgegossen auf alles Fleisch. Und du hast uns verheißen, wie du Samuel Weisheit gegeben hast, uns, in Jakobus in Kapitel 1. Wer bittet um Weisheit, göttliche Erkenntnis, ohne zu zweifeln, wird es bekommen. So bitte hilf du uns, dass wir unterscheiden können in allen Dingen, zu Hause mit unseren Kindern, wie auch im Beruf und in der Gemeinde, dein Wille zu erkennen. Hilf uns auch, dass wir uns so verhalten wie Samuel und mit dir beten und dich fragen nach dem, was recht ist und gut ist in deinen Augen. Dass du uns hilfst, das Wort Gottes so auszulegen, dass Friede, Barmherzigkeit, Vergebung und Versöhnung geschieht. Und wir bitten dich für diesen Mann, dass du ihn vergibst. Für dem, dass er seinen Sohn angetan hat. Wir bitten dich um Gnade für ihn, dass du ihm deinen Heiligen Geist schenkst, dass du sein Denken veränderst, erleuchtest und dass du ihn vergibst für seine Selbstgerechtigkeit, dass du ihn vergibst dafür, dass er seinen Sohn hingerichtet hat. Wir bitten dich um Gnade, Herr, auch für uns, wo wir richten, wo wir uns erheben, wo wir uns so verhalten, als ob wir das Gesetz wären. Schenk du uns einen zerbrochenen Geist, einen demütigen Geist, dass dein Wort Eingang hat in unseren Herzen. Und nicht nur Eingang, sondern dass es unser Herzen und Denken verändert und uns so macht, wie Jesus war. Sanft und demütig, barmherzig, ein Diener. Wir bitten das in deinem Namen und dir zur Ehre. Amen.